Wir sind immer noch bei der Thematik neutestamentliche Gemeinde und was ist das? Und was hat das für uns oder für mich und dich persönlich zu tun? Was hat das für uns ja als Gemeinde oder darüber hinaus zu tun, dass wir eine klare Sicht von Jesus bekommen? Was ist sein Bauplan? Was ist seine Gemeinde? Wie hat er sich das vorgestellt? Denn nur in diese Richtung, wie er seinen Plan hat und wir bauen entsprechend dessen durch den Heiligen Geist, das bestätigt er auch und das bringt Frucht hervor. Nicht unbedingt in erster Linie in großen Zahlen, sondern in Qualität, in eine Frucht, die bleibt in alle Ewigkeit. Amen. Und das letzte Mal hatten wir uns mit unserem Erbteil beschäftigt. Das war so ein Einschub vom Heiligen Geist, letztes Mal uns nochmal ganz bewusst damit zu beschäftigen, mit der Person des Heiligen Geistes, wer er ist und was er für uns tut und was er für uns hat. Und wie gesagt, der letzte Sonntag, dieser Teil davon, den hatte ich mir nicht vorgenommen. Das war ein direkter Impuls von ihm und das war richtig stark, muss ich sagen. Es hat mir auch selber nochmal geholfen. Und das ist Erbteil, der Heilige Geist ist unser Erbteil, die Anzahlung oder die Erstlingsgabe von Gott, vom Reich Gottes. Er ist derjenige, der in uns wohnt und der alles lebendig macht. Und er ist derjenige, der uns in alle Wahrheit leitet. Und diese ganzen Dinge, die Jesus prophetisch über den Heiligen Geist gesprochen hat, haben wir das letzte Mal durchgegangen, aus dem Johannesbrief vor allen Dingen. Und habe diese Schriftstellen aufgeschrieben. Wer, sag ich mal, das noch haben möchte, kann ich das euch noch geben. Das ist unser Erbteil und wir dürfen in dem leben. Lasst uns wirklich nicht sein wie Esau, der sein Erbteil einfach für eine Linsensuppe Religiosität weggelegt hat, sondern lasst uns dieses Erbteil im Heiligen Geist ergreifen. Es ist so viel da drin verborgen und wie gesagt, es war nicht ganz vollständig. Letzte Woche ist noch viel mehr im Wort enthalten, wer der Heilige Geist ist und was er für uns tut und mit uns wirkt und durch uns wirkt. Wie gesagt, die Schrift sagt ja, bleibt in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, in der Liebe des Vaters und der Gnade in Jesus, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Er ist dein Freund, er ist dein Helfer und Fürsprecher und er möchte diese Gemeinschaft mit dir, dass du dich mit ihm unterhältst, mit ihm sprichst und in ihm wächst. Amen. Und er wird dir vieles dieser Dinge noch mitteilen. Eine Sache möchte ich noch ergänzen dazu vom letzten Mal. Das steht in Römer 8, Vers 14 bis 16. Was der Heilige Geist noch bewirkt, das ist nochmal so ein Nachtrag. Römer 8, 14 bis 16. Und dort steht, denn so viele durch den Heiligen Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt, die Kinder Gottes hier auf dieser Erde, sie werden geleitet durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist dein Leiter, dein Führer. Nicht nur in alle Wahrheit, sondern auch was unser tägliches Leben betrifft. Er ist derjenige, der dich führt und leitet. Und ich schneide es nochmal kurz an. Wir können immer noch als Christen geleitet werden vom Heiligen Geist. Und das ist gut. Er führt zum Leben. Wo er uns hinführt, ist Leben. Ist immer der göttliche Plan und da ist immer Leben enthalten, auch wenn uns das manchmal nicht gefällt, von unserer Seele her. Und wir können genauso von unserer Seele gesteuert werden, von unseren Empfindungen, von unseren Gedanken, die sich in unserem Herzen bewegen, in unserem Kopf. Ja. Und vor allen Dingen, wir geben das nicht so zu als Christen, aber es ist oft so, leider, dass wir noch von unserer Seele ganz stark manipuliert, kontrolliert und gesteuert werden. Sprich, durch unsere Gefühle. Der Mensch ohne Christus wird durch seinen Verstand und durch seine Emotionen geführt. Also ich fühle mich jetzt danach, dann mache ich das. Und ich fühle mich nicht danach, dann mache ich es halt nicht. Oder ich denke, das ist jetzt richtig und falsch. Ne? Und ich gehe in diese Richtung und oft treffen wir Entscheidungen und wir gehen in diesen Dingen. Wir sind natürlich so geistig und wir sagen, wir sind vom Heiligen Geist geführt. Aber viele unserer Entscheidungen entscheiden wir so, aus dem Bauch heraus, das heißt aus unseren Emotionen und nach dem, wie wir denken. Und es ist wichtig, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, ihn innerlich zu fragen, mit ihm übereinzustimmen, abzuchecken, möchtest du, dass ich in diese Richtung gehe oder nicht? Der Heilige Geist führt dich immer durch das innere Zeugnis, durch Frieden. Ja? Ich schneide es bloß mal an, weil oft ist es so, dass wir noch von unserer Seele ganz stark manipuliert und kontrolliert werden, weil sie ihre Herrschaft nicht aufgeben möchte. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein Thema für sich. wenn der Heilige Geist durch das Wort Gottes herrscht und regiert, das ist unser Richtschnur, dann führt es uns immer zum Leben. Und das sind die Söhne Gottes, steht hier, oder die Töchter, die Kinder Gottes. Sie werden geleitet nicht mehr länger von ihren gedanklichen Überlegungen in erster Linie und von ihren Gefühlen, sondern vom Heiligen Geist. Und die Gedanken und die Emotionen passen sich dann an. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, lieber Vater. Und das ist auch noch so ein richtiges, starkes Erbteil vom Heiligen Geist, dass wir nicht mehr unter einer Knechtschaft stehen, sondern wir haben vom Vater seinen Geist empfangen, den Geist der Sohnschaft, und wir dürfen rufen durch den Heiligen Geist, Abba, lieber Vater. Du kannst ohne den Heiligen Geist Gott nicht Abba, lieber Vater nennen. Das geht nicht. Es wird dich, was du, oder du sprichst als Ritual, ne? Als Formel. Das ist was anderes, das hat keine Kraft. Aber der Heilige Geist bewirkt in dir erstens eine Beziehung zum Vater. Eine so tiefe Beziehung zu Gott, dem Vater, dass du nur noch im Gebet Abba, lieber Vater, sagen kannst. Wenn es schwerfällt, sowas zu sagen, dann bitte den Heiligen Geist, er führt dich auch dort in alle Wahrheit, in die Offenbarung des Vaters, dass du sagen kannst, Abba, lieber Vater. Das hat etwas mit einer Tiefe der Intimität Vater-Kind zu tun. Amen. Und der das in uns hervorbringt, ist der Heilige Geist. Im 1. Korinther 12 steht auch drin, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also du kannst, ist auch das bewirkt der Heilige Geist in uns, dass du Jesus als Herrn erkennst, anerkennst und Herr zu ihm sprichst. Nicht Herr, Herr sagen und nicht tun, was er sagt, sondern es geht nicht um die Formel, sondern es geht Herr aus deinem Herzen aus. Ich erkenne deine Herrschaft über mein Leben, Jesus, und deine Herrschaft ist gut. Und niemand kann das ohne den Heiligen Geist, schreibt Paulus dort. Dass dieses Sohn, Vater-Sohn oder Vater-Kind-Beziehung und diese Beziehung von Braut zu Bräutigam, Jesus zu seiner Gemeinde. Das ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Deshalb brauchen wir ihn über alles andere hier auf dieser Erde. Und dann sagt Paulus hier, dass der Heilige Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, der Heilige Geist gibt dir Zeugnis, ob dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist oder nicht. Er bezeugt dir die ewige Herrlichkeit, die auf dich wartet. Er bezeugt dir diese Freude über dieses Erbteil, was im Himmel für uns liegt, ihr Lieben. Ich habe das letzte Mal das oder vor uns nochmal angeschnitten, dass der Heilige Geist als Person in uns die Anzahlung, so wie die ersten 10 Cent auf 1 Million von Euro, also vielleicht mehr wie 10 Cent, aber im Vergleich zu dem, was auf uns wartet. Ja, wir haben ja den Geist in unseren Herzen und auch diese ganzen Dinge, das ist alles nur stückweise, weil unsere Seele immer noch auch mitkämpft. Aber im Himmel empfangen wir ein unbeflecktes, unverwelkliches Erbteil, was für uns dort aufgehoben ist, ihr Lieben. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Dass diese Zeit auf dieser Erde nicht allzu lang ist manchmal, im Vergleich zur Ewigkeit, sag ich mal. Auch wenn du 90 Jahre alt wirst oder noch oder 120 wie Mose, das ist im Verhältnis zur Ewigkeit nur ein Bruchteil. Aber im Himmel ist ein unverwelkliches, unbeflecktes Erbteil aufbewahrt. Es ist die Fülle, ein Reichtum, den du dir nicht vorstellen kannst. Und damit wirst du beschenkt von deinem Vater im Himmel, wenn du dort oben ankommst. Amen. Lasst uns, darum hat Jesus gesagt, warum macht ihr euch über eure irdischen Erbteile, ne, die Erbstreitigkeiten, Jesus mischt sich da nicht ein, dir soll Gerechtigkeit widerfahren, aber wenn nicht, dann lass es gehen, du hast im Himmel ein reiches Erbteil, Amen, dass dir niemand nehmen kann, was dein himmlischer Vater für dich und für mich vorbereitet hat. So, das sind so die Dinge, also im Groben, mal gibt es noch mehr, was den Heiligen Geist betrifft, aber lasst uns das mal auch noch vor Augen haben und in unseren Herzen in diesem Erbteil auch leben, das bewusst auch nehmen, auch aussprechen über unserem Leben und in diesen Dingen gehen. Das setzt immer Gnade und Segen und Leben frei. So, dann hat man gesagt, was jetzt wieder zurück zur Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, ich wiederhole nochmal. Und unter ihm, er sitzt am Himmel, ist die Herrschaft des Heiligen Geistes. Er hatte ihn ja auf die Erde geschickt als Stellvertreter, als Helfer, als Fürsprecher, als Anwalt und als Tröster. Das heißt, auf dieser Erde ist ein Stellvertreter von Jesus. Weil Jesus seine Gemeinde hier nicht als Waisen zurücklässt, als Kinder fern von ihm, sondern in seiner Liebe schickt er einen von derselben Art. Und das ist der Heilige Geist, ihr Lieben. Und das, der Heilige Geist, ist Gott in Person, der auf dieser Erde ist und der die gesamte Gemeinde, sag ich mal, unter seinen Fittichen hat, unter seinen Flügeln und der das Haupt auf dieser Erde ist, also von Jesus eingesetzt. Und er ist die oberste Autorität in einer Gemeinde vor Ort und weltweit. Amen. Also wenn Jesus ihn einsetzt, sollte man ihn noch so anerkennen. Und der Heilige Geist ist der, der alles lebendig macht. Ohne den Heiligen Geist geht in unserem christlichen Leben nichts. Und ohne den Heiligen Geist geht in einer Gemeinde nichts. Ist der Geist, der alles lebendig macht. Amen. So, und in der ersten Gemeinde war es so gewesen. Und dort möchte Jesus seine Gemeinde wieder zurückbringen. Unter die Herrschaft des Heiligen Geistes. Deswegen hat er vor vielen Jahren ein prophetisches Wort mal gegeben. Jesus, gebt mir meine Gemeinde zurück. Und ich werde meine wieder unter die Herrschaft meines Geistes stellen. Amen. Und das müssen wir deutlich wissen. Jesus im Himmel, das Haupt der Gemeinde, auf dieser Erde ein von ihm eingesetzter Stellvertreter, nicht von Menschen. Lass mal das ganze Zeugs, lass mal beiseite. Wir reden von der Schrift, also von dem Wort, was Jesus gesagt hat, von seinem Bauplan, nicht was Menschen daraus gemacht haben. Und da ist der Heilige Geist als Person die Autorität in einer Ortsgemeinde, in einer Regionalgemeinde, in einer weltweiten Gemeinde. Amen. Es ist wichtig, weil beim Heiligen Geist gibt es kein Durcheinander. Da leitet in alle Wahrheit und er schafft die Einheit. Und was er hervorbringt, ist reine Anbetung zu Gott. Amen. So, wenn wir aber dieses, du kannst aber, der Heilige Geist ist eine Person. Und du kannst ihn auch betrüben als Person, als einzelner Christ. Und du kannst den Heiligen Geist auch betrüben als ganze Gemeinde oder darüber hinaus, eine größere Ansammlung von Christen. Versammlung, also die Schrift, was bei uns hier mit Gemeinde übersetzt wird, das ist Ekklesia, das heißt nichts weiter wie Versammlung von Heiligen. Welcher Größenordnung immer, von 3 angefangen bis 15.000 waren das wohl in Jerusalem. Das heißt, du kannst als Gemeinde oder als einzelner Christ den Heiligen Geist durch betrüben. Und wenn wir das über einen längeren Zeitraum tun, das heißt seine Autorität, seine Wirkungsweise, seine Gegenwart missachten oder einfach ausblenden, ihm keinen Raum geben, ihm bewusst widerstehen, dann ist es so, dass der Heilige Geist auch sensibel ist. In der Hinsicht, dass wenn er bewusst dort nicht geachtet wird, nicht beachtet wird, bewusst ignoriert wird, dass er sich, oder wenn krasse Sünden da sind und er überführt und man tut keine Buße, dass er sich dann auch zurückzieht. Es ist durchaus nicht so, dass der Heilige Geist, wir sprechen jetzt von Gemeinde, also von einer Versammlung von Heiligen, es ist durchaus nicht so, dass in jeder Gemeinde der Heilige Geist da ist. Sondern es gibt auch Versammlungen, wo der Heilige Geist nicht mehr da ist, weil er sich zurückgezogen hat. So, und wenn der Heilige Geist sich zurückgezogen hat, dann macht man ihn in der Regel mit der Versammlung genauso weiter wie vorneweg. Weil man hat den Heiligen Geist so sehr betrübt, dass er gegangen ist, ohne dass es jemand gemerkt hat. Weil wenn der Heilige Geist sich zurückzieht aus einer Versammlung in dem Sinne, dann baut der Mensch seine Strukturen, um Dinge zu sichern. Und wenn der Heilige Geist sich zurückzieht, übernimmt die Seele, das heißt der menschliche Verstand und der menschliche Wille, das menschliche Denken, und dann bewirkt es kein Leben mehr. Und man baut Strukturen, um dieses ganze Bauwerk menschlich gesehen zu sichern, damit keiner davon rennt. Und das Ganze nennt man Religion. Weil dann gibt es menschliche Dinge, die das ganze Ding im Laufen halten. Und die meisten merken nicht, dass der Heilige Geist nicht mehr da ist. So, und Jesus möchte aber, dass der Heilige Geist wieder seine Stellung einnimmt. Und wenn wir von neutestamentlicher Gemeinde reden, dann möchte Jesus diese Stellung des Heiligen Geistes, dass wir als Gläubige auf dieser Erde ihn wertschätzen. Gott, der Vater und Jesus wertschätzen den Heiligen Geist, weil es ist ja der Geist des Vaters, aus dem Inneren des Vaters. Jesus schätzt ihn so sehr, dass er sagt, gegen mich könnt ihr alles sagen, sagt Jesus. Ihr könnt mich beleidigen, ihr könnt alles Schlimme über mich, denn Gottes, das könnt ihr nachlesen, Lukas Evangelium. Ihr könnt alles Schlimme über mich sagen und ich werde es euch vergeben, wenn ihr zu mir kommt. Aber wenn ihr den Heiligen Geist lästert, dann wird es euch nicht vergeben werden, weder auf dieser Erde noch im zukünftigen Zeitalter. Also so achten der Vater und der Sohn den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, das sollten wir auch. Wir sollten ihn als Person achten, wertschätzen. Und das nochmal, jetzt gehen wir weiter. Was wirkt der Heilige Geist in einer Gemeinde? Und wir müssen wieder verstehen, dass Gemeinde nach neutestamentlichem Vorbild von der Struktur her sehr einfach ist. Aber von der Tiefe, vom Inhalt tiefer, als wie wir es bisher erfasst haben. Weil Jesus ist der wahre Hirte, das Haupt der Hirte. Er ist der Hirte seiner Schafe. Er ist der Oberhirte, der Erzhirte, wie er bezeichnet wird. Er ist derjenige, der sich um seine Schafe mit großer Liebe kümmert. Und er möchte seinem Volk, sprich seiner Versammlung oder Gemeinde, sich mitteilen. Und er möchte eine tiefe Gemeinschaft mit ihnen haben. Und er möchte sein Volk stärken, er möchte sein Volk auferbauen, er möchte es korrigieren, wie ein Hirte das auch macht. Er möchte es trösten und ermutigen und er möchte einen Schutz um seine Herde herum aufbauen. Amen. Und das ist das Herz von Jesus und er ist das Haupt der Gemeinde, hat seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, eingesetzt und der hat das auf dieser Erde auch wirkt. Das heißt, alles, was von Jesus kommt, dient wem? Seinen Schafen. Amen. Und zwar jedem, der von Neuem geboren ist. Egal, ob du dich heute erst bekehrst zu Jesus, neu geboren bist, oder schon länger. Alles, was in einer Versammlung läuft, von Jesus her, dient dem einzelnen Schaf. Amen. Jesus kriegt die Anbetung und den Dank, das ist eine andere Sache. Aber alles, was er in seiner Gemeinde durch den Heiligen Geist auch wirkt und freisetzt, dient in erster Linie nicht dem System. Es dient nicht denen, die eingesetzt sind, sondern alles, was dort läuft, dient dem einzelnen Schaf. Amen? Glaubt ihr nicht. Pass auf, geht mal rein. 1. Korinther 1. Korinther 3 Vers 21, zuvor spricht Paulus dann auch um diese ganzen Schichten, was ich letztes Mal angeschnitten hat, wo damals bei den Korinthern schon die Ansätze da waren, Konfessionen und Denominationen zu gründen. Und da hat Paulus hier gesagt im Heiligen Geist, das ist alles Fleisch. Das steht im ersten Versen von Kapitel 3, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Das sind fleischliche Erfindungen, alles aufzuteilen in verschiedene Konfessionen, Denominationen, sondern dann sagt Paulus hier In Vers 21, niemand rühme sich im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Das heißt, niemand rühme sich im Hinblick eines besonderen Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer, eines besonderen Mann oder Frau Gottes. Niemand rühme sich, weil damals bei den Korinthern hat man gesagt, oh, ich gehöre zu Paulus, das ist mein Favorite Preacher. Ne? Und ich habe die anderen gesagt, nee, Paulus, da ist uns zu krass. Ich mag Petrus. Petrus, das ist der Mann Gottes, von Gott eingesetzt, weiter meine Schafe, der ist besanfter. Ich bin Petrus-Fan. Und die Dritten haben gesagt, also der Petrus und der Paulus, denn ihre Lehre, die kapiere ich nicht. Ja. Paulus war mir zu kompliziert, Petrus ist mir zu einfach. Ich liebe Apollos. Apollos ist der Lehrer. Und ich mag nur das, was er spricht. Und ich komme nur zur Versammlung, wenn er da ist. Es gab tatsächlich, habe ich gehört, nicht bei uns, aber woanders, dass sind Leute in die Gemeinde gekommen, sondern wenn bestimmte Leute dort gepredigt haben. Wenn derjenige Lieblingsprediger nicht gepredigt hat, sind sie zu Hause geblieben. Ihr Lieben, durch wen redet der Heilige Geist? Nicht nur durch eine Person, nicht nur durch Paulus, nicht nur durch Petrus, nicht nur durch Apollos, sondern gemeinsam. Amen. Das müssen wir deutlich festhalten. Und hier sagt Paulus, so rühme sich niemand im Blick auf die Menschen, denn es sind alles Dienstgaben, alles ist euer, sagt er. Alles, was der Heilige Geist durch Petrus spricht, alles, was der Heilige Geist durch Apollos spricht, alles, was der Heilige Geist durch mich spricht, sagt Paulus sehr demütig, alles gehört euch. Und damit hat er die Schäfchen in der korinthischen Gemeinde gemeint und das waren über 10.000. Ich habe mal was von 12.000 bis 14.000 gehört, aber das waren viele. Und da sagt er, alles ist euer. Es geht nicht um Paulus, es geht nicht um Kephas, es geht nicht um Apollos, sondern es geht um das Schäfchen. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, Petrus, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges, Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christus, Christus aber ist Gottes. Amen. Und so haben wir das ganz schön zusammengefasst, um was es da eigentlich geht. All diese Dienstgaben, all diese berufenen Männer und Frauen Gottes, wir kommen noch zu den Strukturen, zu diesen Dingen, aber damit wir das verstehen, für was die da sind. Hier mal Paulus, Petrus und Apollos. All dieses, was der Heilige Geist durch sie wirkt, ist euch, den über 10.000 Gemeindemitgliedern in Korinth und darüber hinaus in der gesamten Gemeinde. Alles ist euer, alles ist für euch, für euren Aufbau, für eure Ermutigung, für euren Trost, für eure Korrektur, damit ihr an der Spur bleibt. Alles gebe ich als guter Hirte euch. Es gehört euch alles. Und ihr aber als Versammlung, ihr gehört wieder dem Christus, als Braut, dem Bräutigam, als diejenigen, die er sich erkauft hat durch sein Blut, die Schäfchen, die sind ja nicht einfach so Schäfchen, sondern die hat er uns erkauft, sich erkauft, seine Braut, und hat den teuersten Preis des Universums dafür bezahlt. Und ihr gehört ihm und er gibt euch alles. Ihr gehört ihm und Christus mit der Gemeinde gehört dem Vater, gehört Gott. So, und da haben wir eine schöne Reihenfolge hergestellt. Und von Gott, dem Vater, kam Jesus. Er sandte seinen Sohn als ein guter Vater, damit wir zurückkommen können, damit wir seine Schäfchen werden. Und dann vom Vater durch Jesus, durch den Heiligen Geist, gibt es verschiedene Gaben und Dienste und Werke in einer Gemeinde für jedes einzelne Schäfchen. Amen. Also ich meine mich ermutigt zu was, weil Gott setzt alles frei, damit ich als Schäfchen zugerüstet werde, damit ich aufgebaut werde, damit ich getröstet werde, damit ich korrigiert werde, damit ich in ihm bleibe. Denkst du, okay, ich predige damit menschenzentriertes Evangelium, ist es nicht, sondern die Schäfchen beten Gott an. Und während sie ihn anbeten, ihm dienen, wirkt er am Umkehrschluss genau das für uns. Amen. Aber wir reden jetzt mal in diese Richtung weiter. Epheser 4. Und dort geht es um die ersten beziehungsweise um diese Dienstgaben, die Jesus selbst für seine Gemeinde hat. Und diese Dienstgaben, ich gehe nicht ins Detail, wir sprechen das jetzt nur an, diese Dienstgaben sind von Jesus für die Gemeinde gegeben. Und das müssen wir unterscheiden von den Gaben des Heiligen Geistes. Die hat uns das letzte Mal angesprochen, dass wir nach den Gaben des Geistes eifern sollen, den neuen Gaben aus dem Korintherbrief und dann die Gaben aus dem Römer 12. Dass diese Gaben wirken durch jeden Einzelnen hindurch zum Gesamtaufbau des Leibes. Aber dann hat Jesus nochmal ganz speziell 5 Ämter oder Dienstgaben für seine Gemeinde eingesetzt. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Epheser 4, wir fangen mal an ab Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und hier bringt er das, was der Heilige Geist bewirkt. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jeden Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Die Einheit des Geistes ist wichtig, dass wir das erstmal hier in einer Lokalgemeinde, dass wir das bewahren durch das Band des Friedens. Zuvor steht einander in Liebe ertragend. Dann geht es darum, es gibt nur einen Leib. Es gibt nur einen Geist, nämlich den Heiligen Geist, worin wir berufen worden sind, in einer Hoffnung unserer Berufung. Und diese Worte hier, die wir lesen, die Paulus spricht, es ist immer eins, ein. Es gibt nur einen Leib, es gibt keinen zerteilten Leib. Also laut dem Bauplan von Jesus, nach dem Neuen Testament gibt es nur einen weltweiten Leib und es gibt nur einen Leib vor Ort oder in einer Region. Jesus schaut es nicht in diesen unterschiedlichen Trennungen an, in diesen Aufteilungen, was Menschen draus gemacht haben, sondern für Jesus ist es ein Leib und es ist ein Geist. Es ist gut, dass hier steht, es ist ein Geist. Warum betont das Paulus? Warum ist doch völlig sonnenklar, dass in der Gemeinde der Heilige Geist wirkt, oder? Aber warum betont Paulus ein Geist? Weil auch andere Geister wirken können. Wenn der Heilige Geist nicht da ist, das Vakuum gibt es nicht im geistigen Bereich. Da sind sofort andere Geister da, die dort übernehmen. Und es spricht religiöse Geister. Und die sind sehr heftig am Wirken. Und die sind sehr grausam in ihrer, wie sie agieren. Deswegen ein Geist, der Heilige Geist. Dann steht hier ein Herr, das ist Jesus. Und dann steht im Vers 6 ein Glaube, also nicht unterschiedliche Richtungen. Und dann kommt er zu diesem wunderbaren Thema, eine Taufe. Und ein Gott und Vater aller. Das heißt, der Bauplan von Jesus für seine Gemeinde ist nicht zerteilt. Es gibt keine unterschiedlichen Lehrmeinungen. Der eine denken so über den Heiligen Geist, die anderen denken so über den Heiligen Geist. Es gibt nur einen Geist. Es gibt nur einen Leib. Und es gibt nur einen Herrn, der über seine Gemeinde herrscht, und das ist Jesus. Und es gibt nur ein Glaubensbekenntnis oder eine Glaubensrichtung, einen Glauben. Und es gibt nur eine Taufe. Und somit wird für mich, sage ich mal, das Ganze, was Gemeinde betrifft, Neue Testamentliche Gemeinde, in diesen Versen schon von Paulus sehr einfach. Und da ist das, was wir heute erleben, hat nicht mehr so viel mit dem Bauplan von Jesus zu tun. Oft. Jesus ist ein Herr und es gibt nur einen Glauben und es gibt nur eine Taufe, ihr Lieben. Und warum ist es so, dieses ganze Durcheinander heute oder im Laufe der 2000 Jahre, warum ist es so geworden? Weil diese Einfachheit des Wortes verlassen worden ist. Dieser einfache Bauplan von Jesus. Das Ziel von einer Gemeinde oder von Gläubigen oder Gemeinde jetzt wieder mal, das ist auch nicht so kompliziert. Das sollten wir wissen als neutestamentliche Gemeindemitglieder. Sollten wir wissen, was unser Ziel als Gemeinde hier auf dieser Erde ist. Es ist nicht umfassend, aber ich nenne euch bloß mal welche. Für dich und mich persönlich, was ist dein Ziel? Römer 8, Vers 29, damit wir in das Bild von Jesus umgestaltet werden. Damit er der Erstgeborene von vielen Brüdern ist. Das heißt, für uns persönlich bedeutet das, hier auf dieser Erde auch in einer Gemeinde zu sein, wo du abgeschliffen wirst, einander lieber tragen und so weiter. Das bedeutet, dass das Bild von Jesus in mir immer mehr Gestalt gewinnt. Damit, wenn der Vater, der in allen steht hier, durch alle und über allen ist, damit er, wenn er auf diese Erde herunterschaut, Jesus Christus, seinen Sohn, in jedem einzelnen seiner Schäfchen sieht. Amen. Das ist das Ziel des Vaters, viele Brüder und Schwestern von Jesus, kleine Jesusse zu haben, hier auf dieser Erde, die in das Bild von Jesus umgestaltet werden, nicht mal in ihrem alten Leben, sondern Jesus transformiert werden. Und wer bewirkt das? Der Heilige Geist. Das ist erstmal dein großes Ziel für dich persönlich. Und wenn jeder diesem Ziel nachgeht, erstmal persönlich, dann kommen wir auch in diese anderen Dinge rein, in diese Reife. Wie komme ich in die Gemeinde überhaupt rein? Und dort geht es eigentlich schon los. Apostelgeschichte 2, 38, 39. Was sagen Sie dort? Was sollen wir tun? Wie kommen wir zu dieser neuen Gemeinde? Das ist der Prototyp der ersten Gemeinde zu Pfingsten. Das ist ein Muster, was sich fortsetzt, bis Jesus zurückkehrt. Nämlich, wie komme ich in eine Gemeinde rein? Oder wie werde ich Mitglied einer neutestamentlichen Gemeinde? Das sagt Petrus im Heiligen Geist. Ihr Lieben, tut Buße. Erstens, kehrt um, glaubt an Jesus, lasst euch taufen, eure Sünden werden abgewaschen und werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Diese vier Dinge. Und ich erkläre das immer unseren lieben Brüdern hier, Hassan und Mustafa und so weiter. Wir haben gestern wieder eine gute Zeit gehabt im Jüngerschaftskurs, Taufvorbereiten und so weiter. Ich erkläre das immer wieder, der Tisch hat vier Beine. Und wenn dieser Tisch vier Beine hat, dann steht er. Wenn du einen vierbeinigen Tisch ein Bein wegzägst, fällt er um, oder? Und wenn du noch ein Bein wegsägst, dann bleibt er gar nicht mehr stehen. Und auf ein Bein geht es auch nicht, ein Melkschemel, aber ist schlecht. Das da bleibt nicht stabil. Und die vier Beine, worauf ein christliches Fundament ruht, das Glaubensfundament eines Christens, ist das erste Bein, ist echte Buße, Reue, Umkehr. Jesus, tut mir leid. Bitte vergib mir. Das zweite ist der Glaube an Jesus. Ich brauche einen Erlöser, der mich von meinen Sünden errettet. Drittens, ich lasse mich taufen. Das ist eine vollkommene Hingabe an Jesus. Und viertens, ich werde erfüllt mit dem Heiligen Geist, der mir die Kraft gibt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Und Gott, der Vater, schickt dich so ins Rennen. Amen. Und so kommen wir in die Gemeinde hinein. Und die in die Gemeinde hineingekommen sind, Vers 42, Apostelgeschichte 2, 42, sie alle, die diese vier Dinge durchgegangen sind, durch die Eingangstür Jesus, sie blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Amen. Sie blieben, oder sie verharrten, das kann uns der Markus besser erklären, das Wort harren, ausharren, verharren, hat es richtig gut gemacht. Und also sie verharrten und sie blieben beständig täglich in der Lehre der Apostel in Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebeten. Amen. So, das ist, wie komme ich rein? Durch Buße, Glaube, Taufe, Heiligen Geist. Wie bleibe ich drin? Vers 42, Gemeinschaft, Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. Und dann schaue ich, was erwartet mich nach vorn? Was erwartet eigentlich eine neutestamentliche Gemeinde? Weiß es jemand? Was erwartest du als Gläubiger im Neuen Testament, was erwartet jede Gemeinde, die im Heiligen Geist ist? Na, die Wiederkunft von Jesus. Amen. Na, du lachst, Moni, das ist gar nicht so selbstverständlich. Für uns schon, aber erwartest du das auch? Ne? Die sehnsüchtige Erwartung nach der Rückkehr, wie der Hebräerbrief Kapitel 9 schreibt, dieses von Herzen heraus, dieses feurige Erwarten, dieses leidenschaftliche Verlangen, dass der Jesus zurückkehrt. Amen. Für seine Braut und dann sein Königreich auf dieser Erde aufrichtet. Amen. Also ich meine, das ist mal der Blick in die Zukunft. Das ist das, was 3:12 ist. Was Theo gehört hat von Jesus. Und ich glaube ihm schon. Die 4 Punkte, du kommst rein in die neutestamentliche Gemeinde, du bleibst drin durch die Lehre der Apostel, beständiges Verharren, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet und du wartest sehnsüchtig mit allen zusammen in einer neutestamentlichen Gemeinde, wartest du sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus auf diese Erde. Amen. Entrückung hoch, schöne Zeit bei ihm, aber dann zurück und Jesus richtet sein 1000-jähriges Friedensreich hier auf dieser Erde auf. Amen. Und das Wunderbare dabei ist, wir bekommen einen Auferstehungskörper, wie Jesus an diesem Tag. Unser Körper, der noch seinen irdischen Schwächen unterworfen ist, ne, wird verwandelt in einen Augenblick und wir bekommen einen Auferstehungskörper wie Jesus, der nie vergeht. Amen. Halleluja. Lasst uns das erwarten. Darauf läuft jede neutestamentliche Gemeinde zu. Sie hat diesen Blick in die Zukunft. Sie hat diese Hoffnung der Auferstehung von den Toten. Und diese Hoffnung, diese Naherwartung, dass Jesus wiederkommt. Und das war oder ist nicht nur in der Urgemeinde, es sollte heute die Motivation sein unseres täglichen Lebens. Amen. Das hält uns immer schön warm. So, und ihr Lieben, und wenn diese Dinge, die ich gerade genannt habe, die für viele von uns sehr simpel und einfach sind, und das Neue Testament, der Bauplan von Jesus ist sehr einfach, wenn diese Dinge da sind, dann hast du das, was Paulus hier schreibt. Denn damals gab es da nicht so das Problem. Da ist Jesus ein Herr, da gibt es einen Glaube, nämlich, wie wird der Glaube vermittelt? Durch die Lehre der Apostel. Und was haben die Apostel gelehrt? Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Begrabenen, den Auferstandenen. Und das, was er gelehrt hat, was wir tun sollen. Matthäus 5 bis 7 zum Beispiel. Das war die Lehre der Apostel. Die haben nichts selber dazu erfunden, sondern die haben die Worte von Jesus weitergelehrt. Und so blieb alles in einer göttlichen, heiliggeistgemäßen Einheit. Bis man angefangen hat, menschlich etwas hinzuzutun. Und das ging damals schon los. Durch falsche Apostel und durch falsche Propheten. Lest mal 1. Korinther. Paulus warnt dort, es gibt zu seiner Zeit gab es falsche Apostel, die in Korinth aufgetreten sind. Und er hat sie als Diener Satans bezeichnet, die sich verstellt haben als Engel des Lichts. Also es gab es damals schon und die Aufgabe einer neutestamentlichen Leiterschaft bzw. Gesamtgemeinde bestand darin, die Falschen von den echten Aposteln zu unterscheiden. Und das hat die Gemeinde in Ephesus getan. Jesus hat sie gelobt und hat gesagt, ihr habt die falschen Apostel erkannt und habt sie nicht mehr eingeladen oder habt sie entlassen. Und ihr habt die falschen Propheten erkannt. Weil dort, wo was Echtes ist, versucht der Teufel immer ein Duplikat. Immer etwas, eine Fälschung, was nach außen hin gut aussieht, ein Engel des Lichts, aber innen drin steckt eine andere Sache. Nämlich ein anderer Geist, ein anderes Evangelium, ein anderer Geist, ein anderer Jesus. Und das war in Galater so, in die Gemeinde in Galatien. Und Paulus schreibt an der anderen Stelle einen Korintherbrief, ihr habt einen, wenn ihr diese Apostel hört, diese Falschen, dann hört ihr einen anderen Jesus, den ich nicht gepredigt habe, dann empfangt ihr einen anderen Geist und da ist etwas anderes im Gange. Das heißt, in derselben Gemeinde in Korinth wurde Jesus gepredigt, aber unterschiedlich. Von Paulus so und von den falschen Aposteln so. Beide sprachen von Jesus. Und bei beiden wirken Geister mit. Bei Paulus der Heilige Geist und bei den anderen ein religiöser Geist. Und Paulus warnt sie und sagt, ihr müsst das mal unterscheiden. Versteht ihr? Die Lehre der Apostel ist so wichtig, der echten, richtigen Apostel. Weil der Heilige Geist gemäß des Bauplans von Jesus durch die Lehre der Apostel, die das bringen, was Jesus bringt, unverfälschtes Evangelium, wie Paulus das sagt, direkt durch Offenbarung von Jesus empfangen, das bestätigt immer der Heilige Geist. Er geht in dieselbe Richtung. Wenn du aber abweichst und etwas anderes predigst oder eine Halbwahrheit, du kannst von Jesus reden. Aber das ist kein Problem. Aber du bringst etwas anderes mit rein, dann machst du unbewusst, bewusst oder unbewusst, kommen auf dieses Evangelium, was du dann bringst, nicht der Heilige Geist, weil es sich von dieser Botschaft zurückzieht, und in dieses Vakuum kommen religiöse Geister. Ihr Lieben, das ist ernst, die Sache. Und das sollten wir wissen. Und dass diese so reingeswitchten religiösen Geister, die haben im Laufe der Jahrhunderte dafür gesorgt, dass die Gemeinde der ersten Christenheit in alles Mögliche zerfallen ist. Diese Trennungen sind die, die den Geist nicht haben, sagt Paulus in Römer 16. Die, die den Heiligen Geist nicht haben, bewirken Trennungen und Spaltungen, weil sie ihre eigenen Dinge mit reinbringen, mischen mit Jesus. Sonst würden die ja gar nicht auftreten lassen, wenn die nicht Jesus predigen würden. Aber sie haben ein anderes Evangelium mit reingemischt. Und das, sagt Paulus, bewirkt Trennung, Spaltung, ein heilloses Durcheinander. Und die den Geist nicht haben. Und dann sagt Paulus, ihr Lieben in Rom, wendet euch von ihnen ab. Nicht ladet sie noch ein und habt gute Gemeinschaft mit ihnen, liebt sie über alles, sondern wendet euch von ihnen ab. In aller Liebe und Sanftmut. 2. Johannesbrief. Johannes war in Ephesus auch tätig und er schreibt dort in die verschiedenen Versammlungen an Ephesus, schreibt er, wenn jemand die Lehre des Christus nicht hat, dann hat er Gott, den Vater und Jesus nicht. Wer nicht in der einfachen Lehre des Christus, des Gestorbenen, Begrabenen, Auferstandenen, in der Lehre der Apostel bleibt, der hat Gott und den Vater und Jesus Christus nicht. Und diesen, der sowas bringt, den grüße nicht, von diesen wende dich ab, denn nimm ihn nicht ins Haus auf, damit ihr nicht seiner Sünden teilhaftig werdet. Das klingt jetzt nicht so nach Einheit, aber nach göttlichem Maßstab schon. Weil Gott möchte, dass diese Wildwüchse weggeschnitten werden, weil wenn sie nicht abgeschnitten werden, verursachen sie ein Chaos, was wir heute haben. Und deswegen schreibt Paulus hier, in der Lehre der Apostel, in der Botschaft des Christus, gibt es nur einen Glauben in eine Richtung und nicht verschiedene. Und da gibt es auch nur eine Taufe. Die Voraussetzung dazu ist Buße und Glaube an Jesus. Ohne dem gibt es keine Taufe. Alles andere ist nie haltbar vom Neuen Testament her. Und wenn das anders gelehrt wird und du tolerierst das, tust du derjenigen Person keinen Gefallen. Wahre Liebe, sagt Jesus, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin und weise ihn zurecht. Wenn du ihn weitermachen lässt und sagst, jetzt haben wir große Einheit miteinander, dann funktioniert das nicht. Dann dienst du deinem Bruder nicht. Weil alle eine andere Taufe, wie das Neue Testament es lehrt, hat immer als Grundlage einen religiösen Geist. Und er ist so krass unterwegs, dass er andere, die das nicht glauben, über die Klinge springen lässt. Und das ist nur vor 500 Jahren noch geschehen. Ich fand das, wir haben ja nur bald Reformation am Dienstag, ich fand das Statement von Angela Merkel gestern fand ich sehr gut, dahingehend zur Reformation, dass Luther ihr Vorbild ist und so weiter. Und dann, Verhältnis Staat-Kirche, sagt sie was, das sage ich jetzt nicht weiter dazu, aber dann erwähnt sie am Ende ihres Zitats, dass wenn wir über die Reformation nachdenken, über Martin Luther, dann sollten wir diese dunklen Seiten des Reformators auch beleuchten, weil das wäre genauso Historie, also Geschichte, und sollten das nicht ausblenden und nicht in diese Richtung gehen, was er damals gesagt hat, zum Beispiel sein Verhältnis zu den Juden. Diesen Antisemitismus, also finde ich von ihr sehr gut, diese Aussage, das sollte man heutzutage auch mit erwähnen, weil das war der Fall bei Luther. Und wir sollten nicht diesem Beispiel des Reformators folgen. Ja? Fand ich sehr gut, weil Hitler hat das als Entschuldigung genommen, was Luther damals über die Juden gesagt hat, um seinen Mord an den Genozid an den Juden zu rechtfertigen. Er hat die ganzen Schriften von Luther genommen, hat sie den deutschen katholischen evangelischen Pfarrern vorgehalten und gesagt, was Luther geschrieben hat, setze ich in die Tat um. Ihr müsst mich als Messias feiern. Und ein Teil hat es auch gemacht. Das heißt, in der Reformation wirkte der Heilige Geist, aber auch religiöse Geister. Versteht ihr? In Luther wirkte beides. In der Reformation wirkte beides. Der Reformator Zwingli hat in der Schweiz ganz klar gelehrt und erkannt, dass die praktizierte Säuglingstaufe der katholischen Kirche nicht mit der Bibel vereinbar ist. Hat es erkannt, hat es gelehrt, seinen Schülern. Und dann hat er eins gemacht, er hat gesagt, die Entscheidung, ob wir weiterhin noch Säuglinge taufen oder nicht, entscheide nicht ich, sondern es übergebe ich dem Stadtrat von Zürich. Das heißt, er hat es dem Stadtrat von Zürich übertragen, zu entscheiden, ob weiterhin noch Säuglinge getauft werden können und nicht. Und die haben natürlich gesagt, nee, auf keinen Fall, wir müssen weiter Säuglinge taufen. Das bewirkt, dass alle getauften Säuglinge zu unserem Gebiet gehören. Wir haben Kontrolle über sie. So, und die Schüler von Zwingli haben gesagt, hier machen wir nicht mal mit. Die Reformation ist stecken geblieben. Wir gehen nach dem Wort Gottes, nach Jesu Bauplan und nicht, was Menschen dort lehren. So, und die Schüler von Zwingli, die zugehört haben, die haben gesagt, wir gehen nach dem Wort Gottes. Und daraus ist in der Schweiz, an anderen Orten, Österreich und Deutschland, ist eine Kraft, die dritte Kraft der Reformation entstanden, die von ihrer geistlichen Durchschlagkraft viel stärker war als die von Luther und Zwingli. Es gab drei Strömungen der Reformation. Zwingli, da unten in der Schweiz, Luther und Melanchthon hier in Sachsen und Deutschland und dann die Täufer, also ein Großteil von denen. Die haben übrigens zu Thomas Münzner geschrieben, er soll seine Finger weglassen von den Waffen. Ja, also die haben gewarnt, mit Waffengewalt gegen die Regierung zu kämpfen. Ich habe viele solche Originaldokumente gelesen. Und da über diese dritte, meines Erachtens nach, haben die Reformation aufgegriffen und dann weitergeführt. Das, was Gott eigentlich damals machen wollte. Und über die Leute wird, wenn, dann nur schlecht berichtet. Der mit Luther ganz eng zusammengearbeitet hat, der Co-Mitarbeiter von Luther Melanchthon, den man auch Lehrer Deutschlands bezeichnet. Das war ein sehr sensibler Typ und sehr sanft, aber was hat er gemacht? Er hat im Auftrag des Kurfürstes von Sachsen eine Schrift verfasst, in der er auffordert, die Täufer, die ihre Säuglinge nicht taufen lassen und diejenigen, die sich wieder taufen lassen, in ihren Augen, aber sie haben gedacht, die biblische Taufe praktizieren, gab er die geistliche Legitimation, also Erlaubnis von seitens der Reformatoren, schriftlich an den Kurfürsten von Sachsen, diese Leute zu verbannen, aus Sachsen zu verweisen oder umzubringen. Und 25% aller Morde an den Täufern auf protestantischem Gebiet sind in Kursachsen geschehen. Und der geistliche Impuls oder der geistliche Ratschlag, die geistliche Empfehlung oder Befehlung an den Staat kam von dem Co-Mitarbeiter von Luther selbst, von Melanchthon. Kann man alles nachlesen. Das war sonst ein ganz sanfter, friedfertiger Typ. Was hat ihn dort geritten? Der religiöse Geist. Amen. So, deswegen müssen wir aufpassen. Das Fundament dieser Systeme, katholisch und evangelische Kirche, das Fundament ist nicht Jesus Christus. Das Fundament ist die Säuglingstaufe. Nimm dieses Fundament weg und das Gebäude stürzt ein. Bei der katholischen Kirche gibt es ein anderes Fundament, nämlich die Eucharistiefeier. Also sie nennt das das Zentrum ihrer Religion. Also dort, wo der Priester Jesus vom Himmel ruft und in Hostie und Wein jeden Tag neu stirbt. Also ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber das ist ihre Sichtweise, dass Jesus jetzt mal neu geopfert wird und deswegen kann das nur ein ordinierter Diener machen, kein Laie, weil nur der in Stellvertretung von Christi, Herr, diesen Jesus neu opfern kann. Also das Messopfer ist einfach ein magisches Ritual, was schon, habe ich schon mal erzählt, was die, angefangen von den alten Ägyptern, die haben dasselbe gemacht mit ihrem Sonnengott Ra, mit dieser Oblade, das haargenau dasselbe. Und das passiert bis heute. Mittlerweile regt sich da sehr viel Widerstand auch aus den inneren Kreisen der katholischen Kirche gegen diese ökumenischen Bemühungen ihrer Fürsten, also des Papstes und so weiter, regt sich Widerstand. Die sagen, wir, wenn es um die Ökumene geht oder Wiedervereinigung mit der lutherischen Kirche, wir geben diese Sache, nämlich das Messopfer, nicht auf. Wir kämpfen dafür bis aufs Messer. Also das schiebt die Wiedervereinigung noch raus. Das kriegt er jetzt echt Widerstand da von diesen inneren Kreisen. Was ist das? Religiöse Geister. So, und ihr müsst wissen, auf welchem Fundament steht. Gott geht es um die Menschen, aber Gott, diese Systeme sind nicht von Jesus gemacht. Sie entsprechen keinsterlei Weise dem Bauplan von Jesus, sondern sind menschengemachte Systeme. Babylon ist wieder neu errichtet. Und was man auch sagt, dass man den Papst aus sein Amt zurückführt auf Petrus, ist überhaupt nicht haltbar. Jeder, der die Schrift auch nur gelesen hat, kann das klar und deutlich belegen, dass die Nachfolge des Papstes oder beziehungsweise die Generationsfolge rückwärts, dass man das zurückverfolgen könnte bis auf Petrus. Das ist völlig erfunden. Man kann das zurückverfolgen, den Papst bis auf Konstantin, das war der erste, und die Gründung der katholischen Kirche bis Konstantin, dann davor nicht, bis Konstantin. Dann gibt es einen großen Sprung, dann landet man bei den Baalspriestern von Dagon und so weiter, und dann gibt es nochmal einen Sprung und dann landet man bei Nimrod. Also so ist die Generationsfolge des Papstes zurückzuverfolgen. Bis Konstantin, großer Sprung, die Baalspriester von Dagon und dann bei Nimrod, und wenn du willst, landest du bei Kain. Das ist diese Abfolge bis heute. Was sagt Galaterbrief? Der Galaterbrief sagt, Paulus war mit Barnabas, nachdem er unter den Heiden gepredigt hat, ist er dann zurückgegangen nach Jerusalem. Und dort hat sich Paulus, Galater 2, mit den Angesehenen der Jerusalemer Gemeinde getroffen, nämlich mit Petrus, Jakobus und Johannes. Und worüber haben sie gesprochen? Sie haben, und Paulus und Barnabas, Petrus, Jakobus und Johannes, sie haben erkannt, dass Gott selbst dem Petrus das Evangelium für was anvertraut hat? Für die Beschnittenen, das heißt für die Juden. Und dem Paulus und dem Barnabas die Verkündigung des Evangeliums für alle anderen, nämlich für die Heidennationen. Und Paulus hat das als Griechen, Skythen und Barbaren bezeichnet. Also die Griechen waren die alle Nichtjuden im damaligen Mittelmeerraum, die Skiten, das waren so der russischen, kasachischen Steppe dort, diese Steppenvölker, die Hunnen und so weiter, und die Barbaren, das waren unsere Vorfahren, das waren die rotblonden, bärtigen, rauen Typen. Ich habe jetzt mal so ein Doku über die Germanen, ne? Dass die germanischen Männer, dass die mehr modebewusst waren wie die Frauen. Ja? Die hatten sich ihre Zöpfe, die hatten einen Kamm und die hatten ständig, die hatten viel mit ihren langen Haaren zu tun, solche speziellen Zöpfe und so weiter. Also die Männer waren modebewusster bei den Germanen. Ich denke, das nicht mehr so ist heute. Aber Paulus hat unsere Vorfahren als Barbaren bezeichnet und zu denen war er verpflichtet zu gehen. Also Gott hat es, Jesus als Baumeister hat es aufgeteilt, nämlich in Petrus zu den Juden, Paulus zu allen Nichtjuden oder Nationen. Und so findest du das durch das ganze Neue Testament hindurch, dass die neutestamentliche Gemeinde nur in zwei Teile aufgeteilt ist. Nicht in Konfession, Denomination, überhaupt nicht, sondern in Juden, also die als Juden geborene Christen, messianische Juden und als Christen aus den Nationen. Das ist das, was das müssen wir auch unterscheiden und beides muss zusammenwachsen. Weil es gibt für die aus dem Judentum andere Richtlinien als wie die aus den Heidennationen. Also wir sind von vielen so Dingen befreit. Ja, lest mal das Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15. Wird das klar unterschieden und mehr ist es nicht. Es gibt nur eine Gemeinde aus den Nationen und nicht alles Mögliche. So, und Jesus hat dem Petrus das Evangelium nicht für die Römer, woraus die katholische Kirche ihren Bezug nimmt, sondern Jesus hat dem Paulus das Evangelium für die Juden zugeteilt. Wie kommt man da auf die Idee, dass der erste Papst Petrus war? Oder man bezieht das Amt des Papstes auf Petrus zurück. Da war für die Juden da. Ist der heutige Papst Jude? Messianischer Jude? Ist die katholische Kirche messianisch-jüdisch? Nein. Sie haben sich bei Konstantin aber sowas von strikt von allem jüdischen Erbe abgeschnitten und haben gesagt, wir sind das neue Israel. Und die Judenverfolgung war damals auch schon straff im Gange. Und alle ältesten Gemeindeleiter, die sich diesen Anordnungen Konstantins damals widersetzt haben, wurden in die Verbannung geschickt. Und so hatte man ein sauberes System. Und das nannte man das Ganze katholisch, ein katholisches Griechisch. Und das bedeutet zu Deutsch allumfassend, total alles. Also die einzig wahre Kirche. Und bis heute ist ein klares Dekret der katholischen Kirche, alles, was sich Kirche nennt, außerhalb dieses Systems, kann man nicht Kirche nennen oder nur vorübergehend. Vorübergehend heißt, bis es wieder unter ihrem Dach kommt. Also sie erkennen keine Gemeinde an, die außerhalb ihres Systems sich irgendwo zeigt. Bis heute. Und niemand kann selig werden, außer er ist Mitglied in einer katholischen Kirche, in dem System. So. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und ihr lieben Damen, da können wir so dankbar sein, dass Luther das damals angegangen hat. Und die Täufer waren die Kinder der Reformation. Und die Reformatoren haben ihre eigenen Kinder umgebracht. Also 5000 ist die offizielle Zahl der Täufer, die umgelegt wurden. Also barbarisch hingerichtet wurden auf Frauen im Namen der Reformation mit Hilfe des Staates. Und Teenager, die Kinder hat man in Umerziehungslager geschickt. Die Reformation hat ihre eigenen Kinder gemordet. Man rechnet, die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Es gab 100.000 Täufer ungefähr. Es war eine Bewegung, die sich ausgebreitet hat, wie ein Feuer des Heiligen Geistes in Deutschland. Warum berichtet da niemand davon? Das zog wie ein Lauffeuer durchs Land, weil die hatten ein paar Grundsätze, was Gott damals noch machen wollte bei der Reformation. Nämlich den Bauplan von Jesus für neutestamentliche Gemeinde wiederherstellen. Und der Heilige Geist hat es so stark bestätigt bei den meisten. Heute nicht mehr, aber damals. Und der erste Getaufte, oder andere sagen Wiedergetaufte, war ein katholischer Priester. da hieß Blaurock mit Nachnamen, wahrscheinlich war es so einen blauen Mantel an, hatte einen Mann, und den schätze ich so sehr. Der erste Getaufte war ein katholischer Priester, der vom Wort her erkannt hat, Jesu Bauplan sieht anders aus als wie das katholische System und wie das evangelische System. Ein katholischer Priester. Er wurde getauft, dann haben sie sich einander getauft und dann ging das los. Der ist losgezogen, hat das Evangelium verkündigt wie Jesus mit den 4 Punkten. Tut Buße, glaubt an Jesus, lasst euch taufen. Gut, mit der Geisttaufe hatten sie es damals noch nicht ganz so, aber werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Gott, der Heilige Geist bestätigte das, da ging durch Dörfer und ganze Dörfer, da hatten Buße, die kehrten um, haben unter Tränen ihrer Sünden bekannt, haben sich zu Jesus gefunden, haben sich dann in täuferischen, neutestamentischen Gemeindestrukturen wiedergefunden. Und da zog wie so ein Flächenbrand des Geistes, durchzog er viele Graubünden da unten so die Gegend. Und der Heilige Geist hat es sofort bestätigt. Diese Bestätigung gab es bei keinem der Reformatoren. Weil die hatten alles nur mit den verstandesmäßigen, lehrmäßigen, aber nicht mit der Verwandlung des Gläubigen. Zum Beispiel hat Melanchthon gesagt, es darf keiner predigen in einer evangelischen Kirche, es sei denn, er beherrscht die Sprachen Lateinisch, Griechisch und Hebräisch. Wenn das mal die Voraussetzung ist. Ohne die Voraussetzung zum Predigen ist was? Die Salbung des Heiligen Geistes. Also so sind die Unterschiede. Was sagt Paulus 1. Korinther 2? Wer wird von Gott auserwählt? Wer nichts ist vor den Augen der Welt, wer nicht weise ist in den Augen der Welt, wer nicht hoch ist in den Augen der Welt, wer nicht gelehrt ist in den Augen der Welt, den kann Gott nehmen und durch die Salbung des Geistes kann er Dinge predigen und sprechen, was nicht mal die Gelehrten hinkriegen, weil er es durch Offenbarung, nicht durch angelerntes Wissen empfängt. Amen. Und Gott bekommt durch solche Personen alle Ehre. Deswegen hat Jesus Fischer aussortiert. Damals erwählt. Es gibt natürlich auch Gelehrte wie den Arzt Lukas und so, aber in Größenordnung gebraucht Gott einfache Leute wie die Täufer damals. Einer von ihnen ging an die Nähe nach Deutschland, Süddeutschland, der Nähe zur Schweizer Grenze. Da hatte innerhalb einer kurzen Zeit, die Bevölkerung damals in Deutschland und Österreich und Schweiz war nicht so hoch wie jetzt. Und er hat innerhalb einer kurzen Zeit in dem ganzen Gebiet eine Gemeinde gegründet, neutestamentlicher Art, von über 1000 Leuten, die alle Buße getan hatten, die alle an Jesus glaubten, die alle im Wasser getauft wurden, die alle neu, dass der Menschen Strukturen ging und deren Leben sich durch Jüngerschaft veränderte. Das haben die Reformatoren ja auch ausgeblendet, Jüngerschaft. Das wurde verändert und die lebten einen heiligen Lebensstil. Und das hatte eine Auswirkung auf die ganze Region, bis dann der religiöse Geist wieder aufgestanden ist und die Leiter wurden in der Regel, die haben kein langes Leben gehabt. Es waren junge Männer, die meisten waren ledig. Die haben gesagt, wir heiraten nicht, weil, also die meisten, ne? Weil die haben nicht so die hohe Lebenserwartung gehabt. Haben aber trotzdem das Evangelium verkündigt. Die haben gesagt, wir stehen für die Wahrheit des Wortes Gottes, wie Jesus seine Gemeinde gedacht hat. Luther hat angefangen, sola fide, allein der Glaube, sola scriptura, allein die Schrift, sola Christus, allein Christus, sola gratia, allein die Gnade, sola Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Das sind die 5 reformatorischen Grundsätze damals. Luther ist nicht in allen drin geblieben, hat es gut gemeint. Aber was haben die Täufer noch hinzugefügt? Die haben das auch genommen von Luther. Ne? Die haben gesagt, Luther, super, hat die Tür geöffnet. Aber es ist noch lange nicht alles. Die haben gesagt, was will Gott noch tun? Eine komplette Trennung von Staat und Kirche. Der Staat hat keinerlei Recht, in gemeindliche Dinge reinzusprechen. Kein Recht, überhaupt nicht. Sofortige Herstellung einer staatsfreien evangelischen Kirche nach dem Vorbild des Neuen Testaments, wie die ersten Christen. So wie der Bauplan von Jesus war. Brüderliche Gleichheit. Kein Abheben von Klerikern oder Ordinierten, was weiß ich, und Laien. Keine Unterteilung Brüder, die zusammenkommen. Dann die Gläubigentaufe wie im Neuen Testament und Gemeinschaft der Heiligen auf Grundlage des freien Willens. Also da wurde keiner gezwungen, dieser Gemeinde beizutreten oder diesen Versammlungen, sondern die Leute mussten sich freiwillig für Jesus entscheiden und freiwillig für diese Gemeinde entscheiden. Amen. Ein freies Gewissen. Jeder hatte den freien Willen und keiner wurde gezwungen. Und ihr Lieben, Die Angela Merkel hat recht, was sie über Luther spricht, dass man das mit beleuchten müsste, was den Antisemitismus betrifft und nicht in denselben Spuren des Reformatoren laufen soll. Halleluja, gern kann ich nur Amen dazu sagen zu ihr. Hochachtung, wenn sie sowas öffentlich spricht. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, den viele nicht wissen. Und es war so eine extreme Schräglage in der Lehre von Luther, die sich bis heute hält. Und zwar hat Luther gelehrt und das vehement verteidigt, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Er hat gesagt, wenn Gott dich bestimmt hat für die Hölle, dann gehst du dorthin. Wenn er dich bestimmt hat für als Christ, dann wirst du halt Christ. Aber kein Mensch kann sich frei für Jesus entscheiden. Er sagt, das geht nicht. Er hat es konkret abgelehnt. Das wissen viele nicht. Was hat sich daraus entwickelt? Einer falschen Lehre folgt ein falscher Geist, nämlich ein religiöser Geist. Und das hat sich in diese Gnadenlehre, allein Gratia oder Sola Gratia, allein die Gnade, hat sich das voll mit reingegeben. So dass Luther sagt, wir müssen, die Leute brauchen ein neues Herz, die müssen wiedergeboren werden und dann erst können sie sich für Jesus entscheiden. Das war seine Grundaussage von Gnade. Das heißt, die Gnade, dieses Gnadenmittel des Sakraments der Säuglingstaufe, macht aus diesem Säugling einen wiedergeborenen Christen. Der bekommt in der Säuglingstaufe durch diese magisch gesprochenen Worte und die drei Tropfen, das ist nichts anderes wie christliche Zauberei. Ich meine, bei den Heiden, die Schamanen machen ähnliche Rituale. Die verwenden andere Worte, aber das Prinzip ist dasselbe. Das ist christliche Magie. Das heißt, durch diese Zauberformel desjenigen, der das spricht und die drei Tropfen, wird aus dem Säugling ein wiedergeborener Christ. Ist in dem Moment zur Gemeinde hinzugefügt und 14 Jahre später hat er ein neues Herz und 14 Jahre später kann er sich dann dafür entscheiden, dass er Christ geworden ist. Oder ist er fähig, die Entscheidung zu treffen? Aber er kann sich nicht für Jesus entscheiden, weil er keinen freien Willen hat. Deswegen müssen wir die taufen. Ich verstehe es nicht, aber ich habe es erst gelesen. Bis heutigen Tages wird es öffentlich so gelehrt und schriftlich wiederfindbar. Das wäre genauso, wenn wir sagen würden, wir nehmen jetzt so was im heiratsfähigen Alter, wir nehmen dich und dich, wir verheiraten euch und später, wenn ihr verheiratet seid, dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr einander lieben wollt oder nicht. Und dann würde ich sagen, oh mein, wir gehen mal zum Staatsanwalt, ne, zum Gericht. Es ist so hier so Vergewaltigung meines Willens, so wie Zwangsverheiratung, das machen die Moslems, aber bei uns nicht. Ihr habt unseren Willen, freien Willen übergangen. Und genauso ist Säuglingstaufe, übergeht den freien Willen desjenigen, der dort zwangschristianisiert wird. Ihr Lieben, was ist die Ursache dahinter? Ein religiöser Geist. Nichts anderes. Bei aller guten Absicht desjenigen oder derjenigen, der das macht, oder der Eltern, aber es wirkt ein religiöser Geist. Ich gebe euch den guten Rat, falls du dort mal drin warst, und falls du mal als Säugling getauft worden bist, sein solltest, oder Konfirmation durchlebt hast, oder Firmung oder sowas, dann bitte ich dich inständig, sag dich davon los. Ich sage es nochmal, will keiner groß hören, ich sage es dir nochmal, wenn du willst, nimm ein Formular von Lossagegebeten. Wir haben das alles gemacht, ich fühle mich total frei von diesen Sachen. Sag dich bitte davon los. Auch wenn deine Eltern es gut gemeint haben oder derjenige das gemacht hat, egal wie die Meinung der Leute war, du kommst unter den Einfluss eines religiösen Geistes und sag dich davon los. Bitte. So, es gibt noch mehr dazu zu sagen. Vielleicht nochmal darauf zu kommen. Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr, ein Gott und Vater aller. Und diese ganze Aufteilung in Apollos, Petrus und Paulus. Vielleicht nochmal als letztes jetzt. Die Lehre der Apostel lässt es nicht zu, wie es heute heißt, Einheit durch Vielfalt. Ein bunter Blumenstrauß und jeder pflückt sein Blatt. Ja? Einheit durch Vielfalt, es gibt es nicht. Das ist eine humanistische, religiöse Aussage. Die Apostel haben klar gelehrt, das ist die Richtschnur. So kommt man rein ins Reich Gottes, so bleibt man drin und das ist das, was wir erwarten. Die Lehre Apostel ist Jesus selbst. Amen. Und da gibt es keine versöhnte Vielfalt, sondern da gibt es eine heilige Einweg, also eine heilige Wahrheit. Und in dieser heiligen Wahrheit gibt es Einheit, nämlich hier die Einheit des Heiligen Geistes, weil nur der Heilige Geist diese Einheit betont. Ihr Lieben, zurück zur Lehre der Apostel und die Einheit ist da, weil der Heilige Geist das bestätigt. Und ich sage es nochmal ganz klar hier vorne. Also wir als Leitungsteam, sage ich mal, wir möchten nicht, dass wir von anderen oder überhaupt so als Gemeinde eingeschätzt und bezeichnet werden, Schublade auf, charismatisch oder was und wieder zu. Das ist Fleisch. Versteht ihr? Dann ordnest du das ein, aha, die reden in Sprachen oder singen in Sprachen, charismatisch, rein die Kiste, zu. Zu mir hat sogar mal jemand gesagt, du kommst in den Charismatiker-Himmel und ich weiß nicht, ob wir uns dort mal wiedersehen da oben. Ich sage, was ist denn das? Das, so weit treibt das Blüten, dieses Denken heutzutage, dieses Aufteilen in die verschiedenen Dinge. Ja, das war dann der andere, das war dann der andere Himmel, wo die sind, die nicht in Sprachen reden. Ja. Aber falls diesen Himmel geben sollte, wenn ich da oben treffe, zumindest die 3000 zu Pfingsten, alle Apostel, Paulus treffe ich dort wieder, der hat gesagt, ich bete mehr in Sprachen als wir alle. Und er hat die 10.000 Korinther ermutigt und ermuntert, dass sie alle in Sprachen beten sollen. Ach, die treffe ich dort wieder. Ich weiß nicht, wen du da auf der anderen Seite triffst. Also ich fühle mich mit den Aposteln, mit Jesus, mit Paulus, ich fühle mich dort sehr wohl. Aber ihr Lieben, das gibt's nicht. Aber ihr Lieben, wenn jemand fragt, zu welcher Gemeinde gehörst du oder welche Richtung geht ihr oder welche denominationelle, übergeordnete, das ist auch Werk des Fleisches übrigens, ne? Jede Ortsgemeinde ist autonom, also unabhängig von irgendwelchen übergeordneten Hierarchien. Sie ist dem Heiligen Geist, Jesus Christus untergeordnet und wird von Aposteln begleitet. Aber zu der Struktur kommen wir noch. Das hatten übrigens die Täufer genauso gesehen und gelehrt und praktiziert. Der Heilige Geist hat es bestätigt. Was sind wir? Wir sind eine neutestamentliche Gemeinde, eine Gemeinde von Jüngern, Nachfolgern von Jesus, die sich treffen wie die Gemeinde des Neuen Testaments. Amen. Oder zumindest auf dem Weg sind dazu. Und mehr nicht, das ist es. Eine Versammlung der Heiligen und Geliebten, so werden wir im Wort Gottes angesprochen von den Aposteln, wenn die in Briefe geschrieben haben, die Heiligen und Geliebten einer Stadt oder Region. Ich bin ein Heiliger und Geliebter von Gott durch Jesus. Und ich bin ein Nachfolger von diesem Jesus, der an der Bibel steht. Und wir sind Versammlung laut dem Neuen Testament. So, da kannst du Leute ermutigen, mal nachzugucken, was im Neuen Testament über Gemeinde steht. Weil in diesem Sinne sind wir auch katholisch, oder? Weil die Gemeinde von Jesus ist allumfassend, sie ist universell, die ist total und es gibt nur eine. Nicht auf dieses System bezogen, was sagt, das katholische System sagt, außerhalb von unserem System gibt es keine Kirche. Lass es mal, katholisch heißt die allgemeine, in der Hinsicht sind wir katholisch. Allumfassend, allgemein, universell, total, nur eine Kirche von Jesus Christus. Und das stimmt, es gibt nur einen Leib von Jesus und da möchte ich dazugehören. Von der Hinsicht kannst du sagen, wir sind evangelisch. Weil evangelisch heißt nicht anders Evangelium, das heißt zu Deutsch die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und ich bin gesegnet, ich bin errettet durch diese gute Botschaft von Jesus Christus, durch dieses Evangelium. Und ich möchte mit ganzem Herzen diese frohe Botschaft von Jesus Christus, den gekreuzigten, begrabenen, auferstandenen Gottes Sohn, predigen bis zum letzten Atemzug. Amen. Evangelisch. In der Hinsicht sind wir auch baptistisch. Amen. Warum sind wir baptistisch? Weil wir taufen Leute oder Geschwister haben wir in 14 Tagen, die Buße getan haben, die an Jesus glauben und sich als Nummer 3 taufen lassen. Amen. Also in der Ansicht sind wir baptistisch. Wir sind keine Baptisten, weil die vergraben sich wieder in ihren eigenen Denominationen. In Moldawien ist es so, dass die Baptisten so interessant drauf sind, da gibt es da viele, die sagen, wer tanzt in der Gemeinde ist vom Teufel. Also Schimons Gemeinde hat auch verschiedene Dinge erlebt. Die messianischen Juden tanzen ja gern. Und manche Baptisten lernen dort, oh, wer tanzt und an Prophetie glaubt, ist vom Teufel. Aber in der Ansicht gehören wir nicht dazu. Aber wir sind baptistisch, weil wir taufen nach dem Neuen Testament. Wesley, lassen wir mal aus, das ist jetzt hier. Ich will nur noch eins hinzufügen, wir sind auch pfingstlerisch. Warum nicht? Weil zu Pfingsten ist die Gemeinde entstanden. 3000 wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie sprachen alle 3000 in neuen Sprachen. Die neutestamentliche Gemeinde spricht jeder in neuen Sprachen. Oder ist jeder mit dem Heiligen Geist erfüllt, sonst fehlt ein viertes Bein, oder? Und dann kippt das Ding um. Wie willst du ein heiliges Leben führen ohne den Heiligen Geist? Da wird es aber sowas von straff, religiös und gesetzlich, dass das so ätzend wird, dass jeder von dir ausreißt, weil du so heilig wirkst. Also so angestrengt. Ohne Freude und ohne Leben. Weißt du, Gesetzlichkeit treibt die Leute raus aus den Gemeinden. Ohne den Heiligen Geist geht auch keine Heiligung. In der Hinsicht sind wir schon pfingstlich charismatisch. Ne? Weil jeder neutestamentliche Christ laut dem Bauplan von Jesus braucht dringend den Heiligen Geist und dringend das Reden in Sprachen und dringend die Geistesgaben, weil durch die Geistesgaben der ganze Leib aufgebaut wird. Amen. Aber in der Einsicht sind wir keine Pfingstgemeinde, weil die Pfingstgemeinde haben sich auch in ihr System, ihre Hierarchie gebaut. Und da gibt es auch verschiedene Dinge, die festgefahren sind. In der Hinsicht sind wir auch keine charismatische Gemeinde, in dem nur charismatisch. Weil wir sind ja auch katholisch. Weißt du, weil der Baptist, weil das Charismatische ist mittlerweile auch hat sich zu was entwickelt, wo ich sagen kann, mit vielen dieser Dingen kann ich nicht mehr mit. Weil da hat Derek Prinz schon vor Jahrzehnten gesagt, ich wollte es nie wahrhaben, aber heutzutage ist es so, leider, dass in der charismatischen Bewegung damals schon das Kreuz von Jesus, wahre Buße, das Kreuz von Jesus nicht mehr klar gepredigt wird. So. Okay, deswegen folge ich Jesus, seinem Bauplan, der gekreuzigten, auferstandene Gottessohn, neutestamentisch. Amen. Versteht ihr? Und wenn ich aber jetzt mich in einer Richtung, sage ich mal, ich bin nur katholisch, da sage ich, die anderen gehören nicht dazu, dann ist es Spaltung, da grenze ich die anderen sofort wieder aus. Oder nur mir sind, versteht ihr, ne? Oder nur mir sind pfingstlerisch, die anderen nicht. So, und dann kommen solche Blüten zustande, wo die da sagen, die Geistestaufe und die Geistesgaben ist nur für Schwärmer. Und die schwärmen immer so. Und die schwärmen immer so im Geist. Das Wort gibt es bis heute noch. Aus manchen christlichen Kreisen werden die neutestamentisch, wie die ersten Christen, im Geist getauft sind, werden als Schwärmer bezeichnet, weil die im Lobpreis mal die Hände heben. Also, ihr Lieben, wenn wir dieses ganze Fleisch mal wegstreichen würden, und der Herr hasst nichts mehr in seiner Gemeinde als wie das Fleisch, und er möchte, dass das rauskommt ans Kreuz, damit der Heilige Geist Raum hat. Amen. Und wenn das alles raus wäre, dann hätten wir, also das ist so der Bauplan, den wir versuchen zu leben, dann hätten wir einen Herrn, ein Glaube, eine Taufe, einen Gott und Vater aller, der überall und durch allen in allen ist. Und jeden einzelnen von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Amen. Ihr Lieben, das ist die Gemeinde, die Jesus baut. Das ist die Brautgemeinde in der letzten Zeit. Und vor 500 Jahren hat es der Heilige Geist echt geschafft, innerhalb von kurzer Zeit einen Flächenbrand von 100.000 Leuten in ganz, hier hat es befrequentiert, Sachsen, aber hauptsächlich da im süddeutschen Raum bis Norddeutschland hoch. Es gab dort auch ein paar fleischerne Auswegsende. Nicht, dass das alles gut, ne? Aber man muss dort auswählen, das Gute behalten. Aber der Heilige Geist hat es so bestätigt, dass es innerhalb kurzer Zeit einen Großteil Deutschlands, Österreich und der Schweiz ergriffen hat. Hat es überall bestätigt. Ihr Lieben. Und das möchte der Heilige Geist heute wieder tun. Diese Art von neutestamentlicher Gemeinde bauen. Raus aus dem System, rein in neutestamentliche Dinge. Amen. Und dazu brauchst du die Dienstgaben. Es braucht den klaren Dienst der Apostel wieder. Was machen Apostel? Die legen Grundlagen. Die predigen die Grundlagen. Paulus sagt, ich als Apostel habe gepflanzt. Die legen die Grundlagen, nämlich die Lehre der Apostel, damit nichts schräg wächst. Und die korrigieren dann auch, wenn es falsch wächst. Und der wahre apostolische Dienst korrigiert auch. Der bringt wieder in die Richtung auf Jesus hin. Und wenn man abdriftet und Menschen anbetet oder Geister anbetet, die Himmelskönigin Maria, dann führt man die Leute wieder zurück in der Liebe und sagt, ihr lieben Götzendiener haben nichts im Reich Gottes. Kein Teil. Kommt mal lieber dort raus. Man plant ja sogar auf Grundlage der Marienerscheinung eine Einheit mit den Moslems herbeizuführen. Weil eine der Maria-Erscheinungen in Frankreich oder Spanien nennt sich Fatima und eine Tochter oder was von Mohammed war ja, hieß er Fatima. Und aufgrund dieser Marienerscheinung könnte man dann das Ganze mit den Moslems zusammenbringen. Ihr Lieben, es sind alles Überlegungen außerhalb des Bauplans von Jesus. Amen. Und es ist eine ernste Zeit. Lasst uns auch die falschen Apostel erkennen, die nicht die klare Lehre von Jesus bringen und ihnen nicht folgen. Habt auch keine Gemeinschaft mit ihnen. Amen. Okay. Jesus gibt seiner Gemeinde die Dienstgaben. Und da steht auch noch weiter unten dann in Epheser 4, dass Jesus setzt ein in seiner Gemeinde. Jesus teilt sich durch 5. Na, Jesus ist nicht vollkommen in einer Dienstgabe, sondern die Dienstgaben brauchen die Ergänzung von den anderen. Und Jesus teilt sich durch 5 und sagt, ich gebe mich als Gabe meiner Gemeinde. Erstens setze ich ein die Apostel, zweitens die Propheten, dann die Lehrer, die Hirten und die Evangelisten. Und das gebe ich meiner Gemeinde, dass sie zugerüstet wird zum Werk des Dienstes und dass meine Gemeinde nicht umhergeworfen wird von jedem Wind der Lehre. Und da gehen viele Bewegungen auch über Deutschland. Und damit die Gemeinde nicht von dem nächsten Trend von Amerika oder sonst woher umhergeworfen wird, braucht es den fünffältigen Dienst. Jede Gemeinde braucht in sich den fünffältigen Dienst. Und sie braucht Ergänzung von außerhalb. Der fünffältige Dienst, wenn ich damit meine, ist es nicht der Apostel in Reinform oder Evangelist, aber ansatzweise, dass die Gaben da sind. Und das teilt Jesus aus. Das kann kein Mensch sich anmaßen und sagen, ich bin jetzt der Apostel. Apostel werden von Jesus eingesetzt. So viel zu diesen ganzen Ordinierungsgeschichten und so weiter. Und da gibt er die Salbung dazu. Wir können so dankbar sein, was der Herr hier geschenkt hat. Ich sage es nicht von mir, sondern der Willi hat es gesagt, dass diese 5 Dienstgaben bei uns im Leitungsteam in der Gemeinde alle vorhanden sind. Zumindest ansatzweise unterschiedlich. Aber da können wir so dankbar sein, dass wir das hier haben. Ich habe mich jetzt mal zurückerinnert, vor vielen Jahren, wo wir als BLN, wo wir gedacht haben, oh Mann, gibt es überhaupt noch Leute, die mehr Hunger haben nach Jesus hier und so? Was sollten da werden? Aber wir haben das so gesucht, vom Herrn geschrien, gelegen. Und jetzt hat der Herr so etwas gebaut. Ist ihm zur Ehre. Amen. Natürlich braucht es so den fünffältigen Dienst von außen, der das Ganze wieder befruchtet, ergänzt. Aber es ist schon da und das braucht es in jeder Gemeinde. Halleluja. Seid dankbar für das, was der Herr hier gegeben hat. Es ist sein Werk, sein Dienst. Er setzt das ein. Es macht Jesus selbst, weil er die Schäfchen liebt. Amen. weil diese Dienstgaben sind für die Chefchen da. Nicht damit sich jemand promotet und seinen apostolischen, prophetischen, evangelistischen Ministry aufbaut. Wir reden dann noch, wie das Ganze funktioniert. Viele haben eine apostolische Salbung und machen dann Apostolic Faith Ministry, also apostolischer Glaubeministry. Oder die anderen, die haben eine starke prophetische Salbung als Prophet und die machen dann ihren Prophetic Ministry. Ich bin der Prophet, alle kommen zu mir. Liest das im Neuen Testament? Keine einzige Schriftstelle. Wo gehen die Apostel hin? Zu den Schäfchen, in die einzelnen Orte. Wo gehen die Propheten hin? Zu den Schäfchen, in den einzelnen Orten. Wo gehen die Lehrer hin? Haben die auch einen großen Teaching-Ministry und übers Internet alles publizieren und so weiter und alle kommen zu mir? Nee, die Apollos ging in die Gemeinde, nach Ephesus zum Beispiel. Die Lehrer gehen zu den Schäfchen, in die Ortsgemeinden, auch wenn sie noch so klein sind, und dienen ihnen. Weil Jesus möchte, dass den Schäfchen durch den evangelistischen Dienst gedient wird. Amen. Wo geht der Evangelist hin? In die einzelnen Orte, zu den Schäfchen, um sie zu trainieren, andere Menschen zu Jesus zu führen. Das ist die evangelistische Salbung. Oder selber hinzugehen und zu evangelisieren natürlich auch. Es gibt nur einen Dienst der fünffältigen Dienstgaben, der immer bei den Schäfchen ist, der nicht umherzieht. Und was ist das? Der Hirte. Amen. Oder die Hirten. Weil die Hirten gehen nicht so draußen rum, mal hier, mal da, mal dort, sondern Jesus, der Erzhirte, setzt in seiner Gemeinde Hirten ein, die beständig bei den Schäfchen bleiben. Amen. Und die anderen vier Dienstgaben, was machen die? Die ziehen rumher zu den einzelnen Schäfchen. Mal hier, mal da und dort. Und durch diese vier umherziehenden Dienstgaben sind die Gemeinden untereinander verbunden. So hat Jesus sich das gedacht. Amen. Ich finde es gut. Gut, wie gesagt, wir können dankbar sein, dass was Luther gebracht hat mit diesen fünf reformatorischen Grundsätzen, was die Täufer gebracht haben. Und das ist ein echtes Erbteil, was wir in Deutschland haben, was wir uns bewahren dürfen und weiter in diese Richtung gehen. Wie das heutzutage ausschaut, ich habe es letzte Mal gesagt, dass wir eine neue Reformation zurück zu Jesus brauchen. Und es ist tatsächlich so. Ich lese euch zum Schluss nochmal was vor. Wie der Stand der Dinge eigentlich ist. Und das ist von dem Superintendenten zum letzten Kirchentag in Dresden öffentlich ausgesprochen worden. Man hat ihn gefragt zu diesem Thema. Es ist publiziert unter Idea Spektrum, also ist alles nachlesbar. Es war 2013, und du kannst es bis heute auf einer katholischen Website finden, weil die sich so sehr über diese Aussagen dieses Mannes gefreut haben. Weil die gesagt haben, wir müssen diese evangelische Kirche so schnell wie möglich einverleiben. Die wissen ja gar nicht mehr, was hinten und vorne ist. Die haben das als Trophäe auf ihrer Website, was der Herr gesagt hat. Und zwar hat dieser Superintendent in Ruhe, der hat gesagt, ging es ums Glaubensbekenntnis. Also das sind die fundamentalen Dinge des christlichen Glaubens. Wer ist Gott der Vater? Na, gibt es ein Glaubensbekenntnis, drei Abschnitte über Gott den Vater, Jesus den Sohn und den Heiligen Geist und die Kirche. Oder so. Und er sagt, das Glaubensbekenntnis ist eine fundamentalistische Zumutung. Und ich lese nicht wortwörtlich nur ein paar Passagen draus. Er sagt, dass dieses für ihn eine fundamentalistische Zumutung sei, das Glaubensbekenntnis, und ein wesentlicher Grund dafür, für die rückläufige Teilnahme an den Gottesdiensten. Also er macht das Glaubensbekenntnis, was in der Kirche jeden Sonntag gesprochen wird, verantwortlich, dass die Leute nicht mal in die Kirche gehen, weil das wäre eine fundamentalistische Zumutung für jeden, der das hört oder mitsprechen muss. Also so viel zu sola scriptura, sola fide Luther. Ne? Das ist ein lutherischer Mensch. Höchstens 10% der evangelischen Mitglieder glaubten an die Jungfrauengeburt. Und da muss es ja wissen. Und weniger als jeder dritte Protestant, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Was glaubt man dann noch? Also 10% haben die Lehre der Apostel. Und zu der Lehre der Apostel gehört, dass Jesus von einer Jungfrau Maria geboren wurde. Sonst wäre das Opfer nicht. vollkommen. Also es sind nur noch 10%. Und so weit ist es abgerückt von der Lehre der Apostel, dass bloß noch jeder dritte Protestant glaubt. Und es ist ein Sachse, der Herr spricht. Also aus Sachsen. Weil, und Sachsen nennt man aus den ostdeutschen Bibelgürtel. Ne? So diese Konservativen, die noch in der Kirche aufstehen gegen diesen ganzen humanistischen Zeugs, was da über die Kirchen läuft. Die Sachsen haben ja immer was dagegen. Und in Sachsen, sagt er auch, jeder Dritte glaubt nur noch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also wird noch interessanter. Hauptschwierigkeit sei für ihn, das war ein Kirchenfürst, die übernatürliche Biografie von Jesus. Die Jungfrauengeburt sei eine späte, fromme Legende. Zudem sei Jesus Analphabet gewesen. Ich weiß nicht, wie er da drauf kommt. Jesus hat in den Sand geschrieben. Und Jesus hat mit seinem Finger das Gesetz geschrieben, die 10 Tafeln. Ich weiß nicht, also ich möchte nicht vor Jesus treten mit solchen Aussagen. Pass mal auf, und womit rechnet oder was hat eine neutestamentliche Gemeinde in ihrem Herzen? Wonach sehen sie sich von ganzem Herzen? Nach der Wiederkunft von Jesus Christus. Wonach sehen sich die Hure? Apostelgeschichte 17. Ich bin eine Witwe und mir bedarf nichts, sagt die Hure. Ich bin eine Witwe, ich throne hier. Nee, ich bin keine Witwe. Ich throne hier und ich habe alles, was ich brauche. Mit meinen Worten, Offenbarung 17, haben wir ausführlich darüber gesprochen. Sie erwartet die Wiederkunft des Königs nicht, dann wäre es ja vorbei mit ihrer Herrschaft. So, und jetzt sagt er hier, also öffentlich alles, ne? Auch rechne er nicht mit der Wiederkunft Jesu Christi zum jüngsten Gericht. Die Kirche rechnet sicher mit allerlei, das kann es durchaus sein, aber auf keinen Fall mit der Wiederkunft von Jesu Christi. Und es ist nicht irgendwie ein schräger, vom Glauben abgefallener Protestant, der irgendwo versucht, sich einen Namen zu machen. Das ist ein Kirchenfürst gewesen. Also die Kirche rechnet auf jeden Fall nicht mit der Wiederkunft von Jesus. Und dann trifft er eine sehr klare, wahre Aussage. Da spricht er die Wahrheit. Und dann sagt er, was kirchliche Leiter, das heißt Pfarrer, Superintendenten und so weiter, wirklich verbindet, sei nicht das Glaubensbekenntnis, also nicht die Lehre der Apostel, sondern das Interesse, die Kirche, ich füge ein, als System zu erhalten. Das ist ihr ganzes Bewegen. Der ganze Beweggrund eines Pfarrers, Superintendenten, ein menschengemachtes System zu erhalten. Ungeachtet der geistig-lehrmäßigen Grundsätze. Die verwerfen sogar das Glaubensbekenntnis. Koch fordert auf, von den Quäkern zu lernen. Diese lehnen Dogmen ab, weil diese abgrenzen sich ausschließend nicht dem Frieden dienen. Das Christentum, behauptet er, müsse seine Überlegenheit über andere Religionen aufgeben. Es müsse auf seine Absolutheitsansprüche, dass Jesus einzig Herr, ein Herr, haben wir es nämlich gelesen, sie müssen das aufgeben. Man muss auch Mohammed dulden und Buddha und Krishna und alles so gleichmäßig. Die Christen sollten Jesus das sein lassen, was er wirklich war, ein großer Prophet und Weisheitslehrer. Die wahren Schätze des Glaubens seien für ihn die Bergpredigt, das ist gut, aber auch die Ringparabel von Lessing, sowie eine Vorlesung von irgendeinem Theologen. So. Und es gibt in dem System gibt es sicher Leute, die das nicht bejahen würden. Aber er trifft Grundaussagen über das System, die tatsächlich wahr sind. Dass bloß noch 10% an Jesus glauben. In dem Sinne, den Jesus der Bibel. Wenn du nicht an die Jungfrauengeburt glaubst, glaubst du schon nicht mal an den Jesus der Bibel, sondern du glaubst einen anderen Jesus. Und da kommt ein anderer Geist. Und wenn du schon nicht mal mehr glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist und es nur ein Weisheitslehrer und Vorbild und an die Ringparabel, dann bist du mehr in der Freimaurerei als wie im Christentum. Deswegen braucht es eine Reformation. Vorher ist noch, wer das durchlesen will, kann es gerne machen. Und vorher ist noch ein Zeugnis von einem Theologiestudent, der gesagt hat, vor meinem Studium hatte ich an Jesus geglaubt. nach meinem Studium nicht mehr. Denn ich wurde gelehrt, dass diese Dinge, die im Wort stehen, heutzutage nicht mehr stimmen. Also man hat aus ihm den kindlichen Glauben, den er hatte und mit dieser Motivation auch das Studium begonnen hat, hat man aus ihm heraus theologisiert. Und er wurde zum Ungläubigen. Und er kann nicht wieder zurück, sagt er. Die Gedanken. Ihr Lieben, du musst keine 6 Jahre studiert haben. Du musst Jesus kennen und du brauchst den Heiligen Geist. Amen. Kommt so ins Reich Gottes, bleibt in der Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebeten. Beständig und verharren da drin. Jetzt hat mal ein guter Mann Gottes gesagt, Unverbindlichkeit ist ein unheiliger Lebensstil. Also wenn ich mache, was ich will, nicht verharre in diesen Dingen, Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebeten, dann sagt er, ist es schon ein unheiliger Lebensstil. Hat er wohl recht, weil das die damalige Gemeinde auszeichnet und die Neutestamentliche. Okay, ich will euch nicht mehr mit mehr Fakten jetzt hier, aber versteht ihr mal, was sich hier im Land bewegt und dass diese Thematik, wie wir uns beschäftigen, über Neutestamentliche Gemeinde, dass das echt wichtig ist, mal darüber zu sprechen. Der Bauplan von Jesus, der einfache. Okay. Gäbe sicher noch mehr zu sagen, aber ich höre es ja auf und das ist gut. Amen. Halleluja. Danke, Vater, für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Danke, dass du uns zurückführst zu Jesus, zum Wort, zum lebendigen Wort. Danke, dass du dir deine Gemeinde erwählt und berufen hast. Danke, dass wir deine Heiligen und Geliebten sind in Jesus. Und danke, dass du über deiner Herde wachst. Danke, dass geschrieben steht, dass du, Jesus und der Vater, dass ihr eins seid und dass niemand uns aus der Hand des Vaters reißen kann. Danke, dass du deine wahre Herde überall, wo es sich befindet, in jeder Stadt, in jeder Region, jeder Nation, dass du deinen heiligen Überrest bewahrst, Vater, und dass du darüber wachst und dass du ihn zubereitest auf die Wiederkunft deines Sohnes. Amen.